Ja, vielen Dank für die passenden Lieder bis jetzt, auch das letzte Lied ganz besonders. Wir danken im Dankgottesdienst. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Wegbegleiter, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass ihr mit uns zusammen ja diesen Dankgottesdienst erleben werdet oder möchtet, dass ihr Zeit dafür genommen habt. Und wir wollen gemeinsam Gott für die 30 Jahre danken. Es ist tatsächlich soweit gekommen, dass der denkwürdige Tag, an dem mein Dienst als Ältester, Simon hat es schon gesagt, und Pastor hier in der Gemeinde endet. Und interessant, das ist mit Simon immer so. Das, was ich sagen will, will er auch sagen. Ne? Schon wie oft haben wir das gehabt in der Leitungssitzung? Ja. Scheinbar gibt es in der Gemeinde Lichtner doch noch was Neues. Ne? So. Bis jetzt, damals weiß ich noch am Anfang, als wir angefangen sind, dann hieß es immer wieder, ja, das ist das erste Mal in der Gemeinde. Erste Erntedankgottesdienst, weiß ich, war damals. Erste Taufe, erste Heiligabend, erste Ältesteeinsetzung, erste Diakoneneinsetzung. Das war immer wieder was Besonderes. Erste Mal erleben wir das als Gemeinde. Und heute, auch nach 30 Jahren, erleben wir zum ersten Mal einen Dankgottesdienst und eine Verabschiedung. Ein gutes Zeichen, wie ich finde, für eine lebendige und wachsende Gemeinde. Für mich persönlich beginnt ab heute gewisserweise ein neuer Lebensabschnitt. Denn hier in der Gemeinde war ich noch nie nur Mitglied. Ist so. Ganz am Anfang wurde ich als Sprecher gewählt, damals mit Heinz und mit Heinrich Dorn und dann in den Ältestendienst. Und irgendwie ist das so gewesen, dass 30 Jahre habe ich irgendwo, irgendwas immer wieder geleitet. Etwas Neues für uns, für mich, für uns mit Anna. Ein neuer Lebensabschnitt wird es aber auch für die Gemeinde sein. Und ich glaube, ich habe darüber nachgedacht, mit den allermeisten hier in der Gemeinde habe ich so die Erstgespräche geführt, die dann in die Gemeinde gekommen sind oder zum Glauben gekommen sind. Einige von euch habe ich beseelsorgt, die anderen habe ich irgendwie Glaubenskurse gemacht, begleitet. Viele von euch habe ich getauft und auch getraut. Diese Aufgaben werde ich ab heute so in der Verantwortung als Pastor nicht mehr haben. Ich werde bestimmt noch mal Dienste machen, aber dann im Auftrag der Gemeindeleitung. Aber auch für euch als Gemeindeleitung ist das schon auch was anderes. Ich war jetzt vor kurzem im Krankenhaus eine Zeit. Simon, dann hast du gesagt, du, wir haben uns trotzdem getroffen, obwohl du nicht da warst. Wir haben schon mal geübt, hast du gesagt. Was habe ich gesagt? Weißt du das noch? Das braucht ihr nicht mehr üben, das könnt ihr schon. Das ist nicht so. Und trotzdem wird, glaube ich, im Büro jemand mal einen Bürostuhl so mal anders einstellen und vielleicht kommen die sogar auf die Idee, einen neuen Stuhl zu kaufen, keine Ahnung. Aber es wird sich einiges verändern. Auch so, ja, ganz bestimmt von der Sitzordnung. Ne? Ich weiß nicht, wer den Bürostuhl übernimmt. Alles in allem ist das überhaupt kein Grund, so traurig zu sein, zu Traurigkeit. Es ist auch kein Abschied, kein trennender Abschied, sondern nur ein Abschied in den Ruhestand, ein Wegbleiben aus dem vollzeitigen Dienst als Pastor. Mit dem weisen Salomo zu sagen, alles hat seine Zeit. Und vielleicht spürt ihr das bei mir ab, aber auch in persönlichen Gesprächen. Ich bin sehr froh mit unseren Herrn oder für unseren Herrn und sehr dankbar, diese zurückliegende Zeit ja, mit euch gemeinsam erlebt zu haben. Ja, da meldet sich auch schon mal so ein weinendes Auge. Das ist auch da, möchte ich ganz offen bekennen. Aber die Freude und Dankbarkeit überwiegt. Es ist für mich ein Privileg gewesen und bis heute mitzuerleben, wie Gott hier in Lichtenau. Und wenn man darüber zurückschaut, wir hatten ja vor kurzem 30-jähriges Jubiläum gehabt, von Anfang an hat Gott hier gewirkt. Und es ist schön, das mitzuerleben. Gemeinsam sind wir mit einigen von damals jedenfalls älter geworden. Einige sind dazugekommen, wir sind älter, reifer geworden. Und ich bin froh, dass Gott uns gerade so, wie wir sind, hier in der Gemeinde, gerade so, wie wir sie zusammengestellt hat. Und inzwischen sind wir ein bunter Blumenstrauß. Wenn wir so über Mitgliedschaften denken, wie alle zusammen hier sind, der schöner nicht sein kann. Ja, das alles und noch viel mehr erfüllt mich mit Dankbarkeit und großer Freude. Und ich möchte heute sagen, das hat Gott doch gut gemacht, oder? Da können wir echt danken. Und deswegen finde ich das gut. Simon, auch das, was du einleitend gesagt hast, wir wollen dankbar sein. Gott gebraucht, er kommt immer ohne uns klar. Aber es ist schön, wenn wir irgendwie mit dabei sind. Auch die Kinderbotschaft, Danke, soll auch weiter über diesen Tag ja sehr wichtig gemacht werden. Soweit meine einführenden Worte. Ja, das wollte ich auch sagen. Die Gemeindeleitung hat mich gebeten, heute die Predigt zu machen. Ich habe widersprochen erst. Und dann habe ich mich erinnert, dass Gehorsam eine gute Tugend ist. Ich habe gesagt, gut, dann fangen wir jetzt schon mal an. Ich werde mich jetzt in der Gemeindeleitung unterordnen. Und bitte, deswegen. Ne? Sonst hätte ich das anders gemacht. So lade ich euch ein, jetzt mit mir die Bibel aufzutun, die dabei haben. Lukas 17. Damit möchte ich anfangen. Ab Vers 7, lasst uns diese Bibelstelle schon mal aufschlagen. Jesus ist mal wieder unterwegs mit seinen Jüngern. Und so wie oft er das tat, er ist mit ihnen unterwegs. Und während er mit ihnen unterwegs war, hat er sie belehrt. Hat er ihnen Dinge mit auf den Weg gegeben. In diesem Fall, wenn wir die Verse davor lesen, dann lehrt er sie und sagt, warnt sie vor Verführungen, vor Verführern. Er erklärt ihnen, wie so richtig vergeben ist. Anscheinend war das damals auch schon ein Thema. Was bedeutet vergeben? Wie können wir vergeben? Er erklärt ihnen, wie sie richtig glauben können. Eigentlich tut Jesus hier das, was ein guter Lehrer macht, ein guter Mentor, ein guter Berater. Und dann lesen wir ab Vers 7, er will ihnen also erklären oder erklärt ihnen, was eine richtige Einstellung zum Dienst ist. Er sagt, wenn ihr mal dienen werdet, dann solltet ihr so eine Haltung haben. Und ja, nicht nur ich habe viele Geschichten erzählt, Jesus macht das auch, der ist mein Vorbild. Er erzählt immer wieder Geschichten aus dem Alltag, damit sie was damit anfangen können. Nicht irgendwas, was in anderen Ländern ist, sondern da, wo die Jünger damit was anfangen können. Und er sagt, stellt euch mal vor, ihr Jünger, ihr hättet einen Sklaven. Zu der Zeit gar nicht denkbar gewesen, die Jünger waren ja unterwegs, die haben keinen Sklaven. Aber nur mal angenommen, sagt Jesus hier, wenn einer von euch einen Sklaven hat und dieser vom Pflügen oder Schafehüten zurückkommt, wird er ihnen vielleicht sagen, kommt gleich zum Essen? Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, mach das Abendessen fertig, binde dir die Schürze um und bediene mich am Tisch. Und dann, wenn ich fertig bin oder wenn der Herr dann fertig ist, der den Sklaven hat, dann kannst du auch essen und trinken. Und bedankt er sich vielleicht bei seinen Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Das sind alles so rhetorische Fragen, die Jesus ja stellt. Und diese Fragen, ja, die Antwort ist klar. Natürlich nicht. Du würdest nie den Sklaven bekochen als Herr. Auch dann, wenn der Sklave müde ist, wenn er den ganzen Tag unterwegs war. Du würdest dich auch nicht bei ihm bedanken. Warum nicht? Weil er doch dein Sklave ist. Du hast für ihn bezahlt. Das ist dein Eigentum. Einen Sklaven damals zu haben, ist doch noch ein bisschen was anderes, als wenn man heute jemand einstellt oder anstellt in eine Firma. Wobei, ich weiß, die Mitarbeiter fühlen sich manchmal auch so versklavt. Ne? Der tut ja so, als ob ich sein Eigentum bin, so der Chef. Aber es ist schon was anderes. Es ist was anderes. Und dann kommt im Vers 10 die Anwendung seiner Geschichte. Und er sagt seinen Jüngern, aber auch uns heute, was eine richtige Haltung und Motivation bei Dienen ist. Und das ist der Vers 10. Schaut mal, was da steht. So soll es auch bei euch sein, wenn ihr dient. Wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen war, also vom Herrn, dann sagt, wir sind Sklaven, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Also, nichts Besonderes. Ganz im Gegenteil, wenn sie es nicht tun würden, so wie es in Geschichte sagt, dann wäre das etwas Besonderes. Das ist doch mal eine gute Haltung zum Dienst, oder? Das müssen wir mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet für unseren Alltag. Diese Haltung hatte auch dieser Mann, Wilhelm Löhe, 1808 bis 1872. Er war einer der Gründer der Diakonie. Und sein Leitsatz war: Mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Sein Leitsatz ist so, als ob er Jesus bei der Geschichte zugehört hätte. Auch der bekannte Prediger Charles Spurgeon sagt zu diesem Thema, dass es für ihn ein Privileg ist, dass er dem Herrn aller Herren dienen darf. Liebe Gemeinde, so möchte ich eigentlich auch meinen Dienst hier verstanden haben. Und diesen Satz, den ich jetzt sage, den habe ich sehr rot markiert, sehr fett markiert, dem bin ich längst nicht nachgekommen. Ganz bestimmt nicht. Und beim Nachdenken, das ist ja so, wenn man so sich verabschiedet so von ganz bestimmten Dingen, dann reflektiert man rückwärts. So ist es bei mir und das habe ich auch viel gemacht, auch vorbereitend auf den Gottesdienst, aber auch sonst. Ich wusste ja nicht ab heute, dass ich den Dienst aufhöre. Das ist ja eine Vorbereitungszeit gewesen und ich kann sagen, das ist mir nicht immer gelungen. Aber ich möchte aber auch ehrlich sagen, das war mein Bestreben und das in aller Schwachheit. Da komme ich gleich noch zu sprechen, in aller Schwachheit und Unvollkommenheit. Und das, liebe Gemeinde, was Jesus hier von einer Haltung zu einer Motivation zum Dienst sagt und den Jüngern erklärt beim Gehen, das sollte auch deine und meine Motivation zum Dienst sein. Egal welchen Dienst, nicht nur ein Ältestendienst, jeder Dienst ist immer irgendwie ein Opfer und sollte diesen Gedanken mit sich tragen. Ein schönes Buch gibt es dazu. Leider ist das vergriffen. Das habe ich am Anfang, ich glaube, zwei, drei Jahre älteste, hat mir das jemand geschenkt. Die Kunst des selbstlosen Dienens. Ein sehr, sehr schönes Buch. Und dieses Buch beschreibt genau das, was Jesus hier in der Geschichte seinen Jüngern erklärt. Besonders in den letzten Jahren haben wiederholt so junge Älteste, und ich bin ja viel mit jungen Ältesten, unsere Töchtergemeinden unterwegs und vieles mehr, haben viele junge Älteste mir gefragt, was hätte mir geholfen im Dienst als Älteste, so lange und so lange an einem Standort zu tun. So nach dem Motto, gib uns ein paar Tipps, wie hast du das geschafft? Und über diese Frage habe ich viel darüber nachgedacht. Also rückwärts gedacht. Wir kennen ja, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts irgendwie verstanden. So dass es heute in meiner Ausführung, es wird sehr zeugnishaft zugehen. Ich möchte also ein bisschen über den Tellerrand hineinschauen lassen. Ich möchte so aus dem Nähkästchen ein bisschen weitergeben. Diese 30 Jahre kann man nicht und das Leben davor, ich habe ja auch ein Leben davor gehabt, kann man nicht so alles sagen. Aber ich möchte schon zur Ehre Gottes einiges zeugnishaft weitergeben. Und dabei geht es mir in erster Linie zu sagen, was waren meine Kraftquellen in der Vergangenheit? Und im zweiten Teil der Predigt des Zeugnisses möchte ich sagen, was sind unsere Kraftquellen in der Gegenwart und Zukunft? Also, was sind meine Kraftquellen in der Vergangenheit gewesen? Und das ist erstens, und das möchte ich sehr deutlich sagen, das ist meine mich unterstützende Familie. Ja, du mein Schatz, ihr Liebe, meine Kinder, seid meine Kraftquelle die viele Jahre gewesen. Und die Kinder ganz besonders, als sie dann älter geworden sind, größer und reifer geworden seid. Anna, du hast nicht nur auch bei der Einsetzung gesagt, ja, werden die Frauen ja gefragt, bist du bereit, deinen Mann zu unterstützen? Du hast nicht nur ja gesagt mit Gottes Hilfe, sondern du hast das auch die ganze Jahre gemacht. Das hat mich immer wieder ermutigt und sehr beflügelt. Das waren, Schatz, du bist meine Kraftquelle. Du bist der Segen für die Kinder und für die Gemeinde hier. Und dafür bin ich dir und Gott sehr dankbar. Es gab ja auch ein Leben vor der Bibelschule und vor der Gemeindegründung hier. Noch bevor ich zur Bibelschule ging, war ich viel mit einer Mission unterwegs. Die Mission hat damals Literatur und auch andere Dinge für die Geheimdruckerei in den Osten gebracht, soll ich das so sagen, geschmuggelt. Und irgendwie hat mich da mal jemand entdeckt aus der Mission und hat mich dann immer wieder gefragt, nach Systemen im Auto zu bauen, um Sachen rüber zu schaffen. Bin ja nun von zu Hause Autoschlosser, leidenschaftlicher Kfz-Mechaniker. Und so habe ich in PKWs und in anderen Autos Systeme gebaut, so Träger zusammen zugeschweißt und also vieles gemacht. Und sehr oft war ich dann damals selbst mit diesen Autos unterwegs. In DDR, vielleicht können einige diese Bilder erkennen, ich habe noch ein paar Stück rausgekramt, da bin ich noch ein paar Tage jünger. Sehr viel im Ostblock, damals DDR, Polen, nach Russland und Ukraine. Eines Tages bekam das Missionswerk die Anfrage von einer anderen Mission, ob wir als Mission doch für Algerien auch etwas rüberbringen können. Damals war in Algerien ein Missionar, der dort im Untergrund gearbeitet hat, ein Engländer, ein Arzt. Und damals war schon eine Gemeinde von 80 Leuten. Und man hat damals für sie hier im Westen so dieser Kalender Gute Saat in ihrer Stammessprache übersetzt. Und die sollten da irgendwie rübergebracht werden. Und dann bekam ich den Auftrag, ja, ein Auto zu kaufen. Hier ist so dieses schöne Auto aus Afrika damals, ein Bild. Diese Kamele laufen da rum wie Katzen bei uns auf der Straße und versperren manchmal den Weg, muss man aufpassen. Nur wenn man da vorfährt, gibt es wirklich Totalschaden. Jedenfalls hatten wir den Auftrag bekommen, eine Bitte. Ich habe dann so ein Auto gekauft, habe daraus ein Wohnmobil ausgebaut, habe damals im Dach, ihr seht, das ist so ein Hochdach, da habe ich nochmal eine zweite Decke oder zweites Verstärkung, nochmal zweite Dach eingebaut, sehr verstrebt, um dort diese Sachen zu verstauen. Und jeder, der ein bisschen mitdenkt, weiß, wenn oben Gewicht ist, wie soll man denn da fahren? Ne? Das ist ganz schwierig auf diesen Straßen da in Afrika. Und wir sind ja nicht geflogen, sind ja da durchgefahren, durch Österreich, Italien, Sizilien, Tunesien und dann irgendwann mal waren wir dann auch in Algerien. So habe ich die Seitenwände auch nochmal verkleidet, dass das Auto stabil war. Und so sind wir damals da runtergefahren. Was ich damit betonen möchte, dass du, Schatz, damals auch, ja, es war für dich eine Selbstverständlichkeit, damit anzupacken. Du hast mit angepackt, diese Dinger, diese heiße Ware mit uns verpackt, abends so da rein verstaut, hatte so einen Plastiktüten da verpackt und das immer verklebt. Wir müssen es auch irgendwie rauskriegen, wenn wir da sind. Und zwar auch irgendwie heimlich, damit wir nicht erwischt werden. Und dann hast du mich auf die Reise geschickt. Das war irgendwie für dich selbstverständlich und hast diese Zeit für mich gebetet. Damals durften wir nicht drüber reden, weil es top secret war. Dafür bin ich sehr dankbar, dass du damals mich begleitet hast. Später hast du mich ermutigt, mit 31 Jahren zur Bibelschule zu gehen und hast damals, als du länger dafür gebetet hast, gesagt, wenn Gott dich ruft, dann sollst du gehen. Ich stehe da voll hinter. Ganz ehrlich, habe ich damit nicht gerechnet damals. Ich dachte, du wirst dagegen sein. Und auch hier hast du nicht nur das gesagt, sondern auch gemacht. Du warst es auch, die als Erste die Idee hatte, auf unser Haus in Hengeln zu verzichten und hier in die Pastorenwohnung zu ziehen. Du hast damals gesagt, dadurch bist du näher zur Gemeinde und Du könntest deinen Ältestendienst besser ausüben, am Puls der Gemeinde zu sein. Und hier, liebe Kinder, kennt ihr dieses Häuschen noch? Ich habe leider nicht viel Bilder. Das war so ein Gartenhäuschen. Hier habt ihr eigentlich eure Kinder verbracht, viel nachts über, also auch dort übernachtet mit euren Freunden. Wir waren ja neulich nochmal da und haben uns dann nochmal angeguckt. Ihr wart damals auch bereit, darauf zu verzichten. Ich weiß, wir haben als Familie dazu gebetet und jemand von euch hat gesagt, ja Papa, warum sollen wir beten, wenn wir da nicht hinwollen? Wir haben ja doch keinen Garten, wir haben da kein Häuschen. Das ist ja eine Baustelle. Selbst der Parkplatz war noch nicht fertig. Und an dieser Stelle möchte ich Danke sagen, dass ihr darauf verzichtet habt. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ihr nachhinein irgendwie gemeckert habt. Warum haben wir es gemacht? Ich möchte damit ganz klar sagen, die Kraftquelle für den Dienst seid ihr gewesen. Ihr, meine Familie, meine liebe Familie, und das seid ihr immer noch. In Sprüche gibt es so einen schönen Satz. Eine tüchtige Frau ist die Freude ihres Mannes und seine Krone. Eine schamlose Frau untergräbt seine Kraft. Schatz, das hast du nicht gemacht, sondern du hast unterstützt. Hinter einem starken Mann steht immer noch eine stärkere Frau. Ihr seid erstens meine Kraftquelle im Dienst gewesen. Die zweite Kraftquelle, die ich heute hier sagen möchte, und die hat es wirklich in sich, da lesen wir gleich in Jesaja 40 einige Verse, und hier geht es um das Wissen, dass Gott besonders durch schwache Menschen wirkt, die ihm vertrauen. Also Gottes starkes Wirken in einem schwachen Menschen. Ich lade euch ein, diese Verse in Jesaja 40, 29 und 30 zu lesen. Und da möchte ich auch einiges aus meinem Leben ganz konkret anwenden. Vers 29. Den Erschöpften gibt er Kraft und die Schwachen, und hier in Klammern sind nochmal Ausdrücke, andere Ausdrücke für schwach aus anderen Übersetzungen. Den Unvermögenden, den Ohnmächtigen, den Kraftlosen macht er stark. Doch die auf den Herrn hoffen, andere Übersetzung, ihm vertrauen, auf ihm setzen, auf ihm harren, die auf ihn warten, gewinnen neue Kraft. Wenn mir damals, auch selbst nach der Hochzeit, mir jemand gesagt hätte, dass ich mal in Ältestendienst berufen werde, dass Gott das machen wird, hätte ich das nie für möglich gesehen. Ich nicht, aber auch andere auch nicht. Warum? Ich hatte nämlich ein Riesenproblem. Ich habe stark gestottert. Hier, der Vers aus Mose beschreibt das ganz genau. So war es auch bei mir. Als Mose berufen worden ist und Gott zu ihm spricht, dann sagt Mose zu ihm, doch Mose erwiderte, Jahwe, ach Herr, ich bin kein Redner. Ich konnte das nicht. Ich bin schwerfällig und unbeholfen, wenn ich reden soll. Das, was Mose hier von sich beschreibt, traf ganz genau, denn seit Kindheit an habe ich stark gestottert. Selbst auf unserer Hochzeit, 81, haben wir geheiratet. Normalerweise bedankt man sich als Brautpaar für die Besucher, für die Eltern. War das nicht möglich? So hat ein Bruder aus der Gemeinde damals unsere Dankesworte in ein Lied verpackt. Und wir haben es als Brautpaar damals vorgesungen. Stotterer singen oft gut. Es geht. Aber für den Ältestendienst ist das so Singen immer wieder nicht so angebracht. Keine gute Voraussetzung. Wie hat Gott das Problem gelöst? In der Gemeinde hat die Gemeindeleitung mich immer wieder gefragt, ob ich so eine Nachwuchsarbeit etwas tun möchte. Und damals, ich weiß noch, wie mein Herz blutete, ich sagte, ich würde das so gerne machen. Ich habe gesehen, bei meinem älteren Bruder, bei Johann Friesen, der jetzt in Berlin ist, der hat Teenie-Arbeit gemacht oder Jungscher damals, der hat Jugendarbeit gemacht, Hauskreisarbeit gemacht. Mann, das wollte ich auch so gerne. Aber das ging ja nicht. Und irgendwann mal entschied ich mich, praktisch zu dienen. Laut Kolosser 3, 23 heißt es, alles, was ihr tut, was Praktisches tun, das tut vom Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Auch Jakobus 4, 17, da heißt es, und das ist mein Leitvers gewesen damals, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ja, ich habe viel Gutes getan, an vielen Menschen, ganz besonders mit Autos reparieren, vielen aus der Gemeinde und damals in großer Gemeinde, Dr. Röhrigdam, gab es kaum jemand, der nicht mehr bei mir in der Garage war. Ich habe für viele Missionare, für Missionswerke Autos repariert. Ich weiß, aus Finnland war ein Missionar, der hat hier einen Motorschaden gehabt. Das Auto war bei mir in der Garage, ich habe einen neuen Motor eingebaut. Und als er mit diesem Auto abfuhr und sich bedankt hat, da jubelte mein Herz, ich habe etwas für Gott gemacht. Das Foto habe ich auch nochmal rausgekramt. Einige werden dieses schöne Auto kennen, eine Wolga, das beste Ding aus Russland. Da war aus Polen ein Missionar, der hatte so ein Auto und der Motor war kaputt. Da habe ich damals in Antwerpen einen Mercedes-Motor eingebaut. Und er hat nicht nur einen Mercedes-Motor bekommen, sondern auch noch eine Heizung. Und in Polen kann es auch schon ganz kalt sein. Und der Missionar, der war so glücklich. Und ich war noch glücklicher. Denn das konnte ich als Stotterer machen. Das klappte ganz gut. Als dann die Gemeindeleitung mich wiederholt gefragt hat, ob ich irgendwie mithelfen kann, da gab es damals eine schwierige Gruppe, da waren zwei Mitarbeiter und die Gruppe war irgendwie nicht so einfach. Eigentlich, du kannst ja einfach hingehen, ein bisschen für Ordnung achten oder auf Ordnung gesagt, das kann ich als Stotterer, das ist überhaupt kein Problem. Und da bin ich hingegangen. Das Problem war, dass einer dieser Mitarbeiter geheiratet hat, der andere ging in eine Mission und da stand ich da in meinem kurzen Hemd als Stotterer vor der Gruppe und habe mir einen abgestottert. Und einige der Teens hatten das gnadenlos ausgenutzt und haben sich wirklich lustig über mich gemacht. Und ich erinnere mich an diesen Moment, dass ich dann nach Hause gefahren bin in meinem Golf nach Antwerpen und habe laut mit Gott diskutiert und habe gesagt, du weißt, ich liebe dich, ich weiß, ich möchte dir treu dienen, aber so geht das nicht. So haben wir auch nicht gewettet. Entweder du nimmst mir das Stottern, ich weiß, du kannst das. Wenn nicht, dann werde ich weiter praktisch dienen. Aber wenn du willst, dass ich in diesem Bereich etwas tue, dann mach das. Und ich betete und bereitete mich vor für nächste Lektion. Und war sehr gespannt, was passiert. Ich habe mit niemand drüber gesprochen damals. Aber ich habe treu oder ja im Glauben wirklich gebetet. Und ich war sehr überrascht, als ich dann anfing zu reden und meine Zunge löste sich und ich blieb nicht mehr hängen. Gott hat in meinem Leben ein Wunder getan. Damals habe ich nicht gedacht, dass dieses Stottern bei mir weg ist, nur um mit den Kindern zu arbeiten, sondern dass Gott in seiner Allwissenheit mich für etwas anderes berufen hat, auch für den Ältestendienst und Dinge, die ich bis jetzt viele Jahre getan habe. Selbst damals, als wir hier mit der Gemeinde anfingen, Freunde, die mich kannten, sagten, wie heilig, Pastor und Lichtern, was geht doch nicht? Ja, wieso nicht? Er stottert doch. Er hat gestottert. Gott hat ein Wunder gemacht. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, dieses Wunder in meinem Leben war die Kraftquelle im Dienst. Das habe ich nie vergessen. Jesaja 40, 29 beschreibt genau das, wie ich mich gefühlt habe. Und die Verheißung, die ich in seinem Wort für mich angewandt habe, den Schwachen, den Unvermögenden, den Ohnmächtigen, den Kraftlosen, macht er stark. Und er hat es in meinem Leben so gemacht. Und an dieser Stelle ein Appell an euch, die hier heute sitzt und vielleicht auch denkt, ja, wofür soll ich Gott oder womit soll ich Gott dienen? Das kann ich nicht so gut und wer weiß. Und wenn Gott ruft, dann sollten wir antworten und Gott verändert uns und gibt uns neue Kraft und befähigt uns. Wisst ihr, ganz ehrlich, auch jetzt schon in dem Dienst, den ich mache, habe ich immer um mich herum viel fähigere Menschen gesehen, als ich es war oder mich gefühlt habe. Und deswegen bin ich so dankbar, dass Gott trotzdem mein Unvermögen gebraucht hat, sich verherrlicht hat und gerade durch meine Schwachheit gewirkt hat. Das weiß ich heute. Jesaja 42, 8. Ich bin Jahwe, sagt er, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen noch meinen Ruhm. Also er möchte seine Ehre mit niemand teilen. Und deswegen stehe ich hier und sage, Gott ist derjenige, der gewirkt hat. Nichts geht auf mein Konto. Und ich bin dankbar, 1. Timotheus 1, 12, fasst mein ganzes Leben bis jetzt sehr treffend zusammen in der Vergangenheit. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir die nötige Kraft geschenkt hat, dass er mich überhaupt so vertrauenswürdig hielt. Guck mal, wie Paulus das ja sagt. So fühlte sich Paulus auch, dass Paulus sagt, dass er mich überhaupt da eingeschätzt hat und in diesen Dienst genommen hat. So fühle ich mich heute und so bin ich auch deswegen Gott noch mehr dankbar. Und vielleicht versteht ihr mich jetzt noch besser, vielleicht wussten das einige auch, aber viele vielleicht nicht. Das ist meine Vergangenheit, daher komme ich aus dieser Schwachheit und Gott hat das verändert. Zweitens, unsere Kraftquellen in der Gegenwart und Zukunft. Und wenn wir jetzt das, was ich bis jetzt ausgeführt habe, ich bin mir sicher, dass ich das eins zu eins auch für die Gegenwart und Zukunft übertragen kann. Die Familie ist wichtig, wenn wir Dienste tun. Wenn meine Familie nicht hinter mir steht, dann kann ich nichts machen. Da sind mir die Hände gebunden. Liebe Frauen, liebe Kinder, ihr trägt einen wesentlichen Teil dabei. Ich sage ja immer wieder, mindestens 50%, was dein Partner in der Gemeinde tut, das geht auf die Familie zurück, vielleicht noch mehr. Und deswegen ist das in der Gegenwart genauso wichtig, dass die Familie dahinter steht und dass wir uns nichts drauf einbilden, auf unsere Fähigkeiten, sondern Gott sagt, ich bin den Schwachen mächtig. Ich möchte durch unsere Schwachheiten oder durch eure Schwachheiten möchte er wirken. Deswegen kann ich das so eins zu eins übertragen. Auch hier nochmal ein Zitat von dieser jungen Frau, was ich das Bild nochmal gesehen habe, da habe ich gesagt, das könnte unsere Erika Geibel sein, sieht genauso aus. Habe keine Angst davor, einem bekannten Gott eine unbekannte Zukunft anvertrauen. Super Aussage, oder? Zum Schluss nochmal ein Gedanken, der mir ganz, ganz wichtig ist. Und vielleicht ist das auch das Vermächtnis, was ihr von mir erwartet, was mir ganz wichtig ist für die Zukunft hier in der Gemeinde. Wilfried Plock, diesen Mann werden auch einige kennen, der bringt das sehr stark auf den Punkt und sagt, wenn wir heute genau das tun, was unsere Väter früher getan haben oder in der Vergangenheit, dann tun wir nicht mehr das, was unsere Väter getan haben. Klingt ein bisschen philosophisch, ist aber nicht. Lasst uns ein bisschen das Ganze nochmal uns näher anschauen. Was haben unsere Väter, unsere Glaubenshelden in der Bibel, was hat unsere vorige Generation gemacht? Sie haben mit dem Wissen, mit dem kulturellen Hintergrund, in der Kultur, in der Tradition, in der sie waren, mit den begrenzten Möglichkeiten, die sie damals hatten, in aller Schwachheit, mit ihren Unvermögen, oft haben sie sich ohnmächtig gefühlt und kraftlos, aber sie haben die Kraftquelle in Jesus gehabt und Gott hat sie gebraucht. Warum hat Gott sie gebraucht? Weil sie Jesus von ganzem Herzen geliebt haben und aus der Liebe heraus waren sie sogar bereit, in Gefängnisse zu gehen, Haus und Hof zu verlassen und Familien alleine zu lassen. So sehr haben sie Jesus geliebt. Nochmal, in der Situation, in der kulturellen Hintergrund, mit denen Möglichkeiten. Und wir sind heute aufgefordert, liebe Gemeinde, dass wir diese Liebe zu Jesus als Standard für unser Leben haben. Dass wir diese Haltung, die Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, mit dieser Motivation zu dienen, diese Haltung hatte auch Paulus und seine Jünger nachher und auch Wilhelm Lohe und auch Spurgeon. Wenn wir mit dieser Haltung in die Zukunft gehen, dann ist das genau das, was ich mir wünsche und unsere Gemeinde wünsche. Ich wünsche, dass wir als Gemeinde Jesus auch weiter von ganzem Herzen lieben und aus Dankbarkeit heraus in völliger Hingabe ihm dienen, so wie Jesus es uns vorgemacht hat. Dass wir wirklich darauf achten, dass das Kulturelle, das Traditionelle nicht so im Vordergrund steht, sondern darauf achten, in diesem Umfeld, wo Gott uns jetzt hingestellt hat, dass wir wirklich diese Tugenden, diese Standards, diese echte Liebe zu Jesus leben und weitergeben. Zu unserer Einweihung haben wir damals dieses kleine Heftchen zum ersten Mal auf den Weg gebracht, haben das hier in Lichtenau viel verteilt, damit die Lichtenauer mal wissen, wer sind wir denn und wer sind wir nicht. Neben einigen Grußworte hier vorne stellen wir uns etwas vor und sagen, was bedeutet freie Christengemeinde, freiwillige Zugehörigkeit, freiwillige Taufe, freiwillige Mitarbeit, freiwillige Finanzierung. Das kann man sehr gut erklären. Was macht uns aus? Weil immer wieder wurde gefragt, was ist der Unterschied zwischen uns und euch? Die Freie Christengemeinde in Lichtenau bezieht ihre Orientierung für ihr Glauben im Leben allein aus der Heiligen Schrift, steht hier. Unsere Ziele: Gott soll der Mittelpunkt in allen Gemeindeaktivitäten sein. Wir wollen ihn ehren, indem wir nach der Bibel unser Leben ausgestalten. Das ist auch mein Wunsch für die kommenden 30 Jahre, wenn man so will, auch für die Zukunft. Und in diesem Heftchen ist auch ein Vorwort von mir. Und da beschreibe ich Folgendes: Während wir mit dem Innenausbau beschäftigt waren, konnten wir hier vorne in diesem Treppenhaus, was hier nach vorne geht, beobachten, wie so ein paar fleißige Vögel in diesem Dachgebälk ein Nest bauen. Ich habe hier mal ein Nest mitgebracht, das ist nicht das Nest von damals, aber damit wir das noch uns noch mal vor Augen haben. Das Nest wurde immer größer und bald war es fertig. Dieses Nest und die Nestwerbe, wodurch neues Leben hervorkommt, wir sehen da, das kommt neues Leben hervor, war für mich damals ein Bild für die neue Gemeinde. Diese Nestwärme, die wir in Jesus Christus bekommen, sollten auch unsere Gemeinde erwärmen und neues ewiges Leben hervorbringen. Das war damals der Wunsch. Damals waren wir eine kleine Gemeinde. Und wenn ich heute an die Gemeinde denke, wie viele Menschen hier in der Gemeinde diese Wärme bekommen haben, weil wir sie von Jesus nur weitergegeben haben, dann freue ich mich. Weiter schreibe ich, dieses Haus soll ein Ort sein, wo Menschen aufleben und froh werden, wo Menschen geistlich wachsen und sich von Gott gebrauchen lassen, in dem Sinne, wie Jesus die Geschichte den Jüngern erzählt hat. Jesus Christus sollte der Herr der Gemeinde sein und bleiben. Nicht zuletzt, schreibe ich ja weiter, war für uns damals schon der Auftrag Gottes wichtig: Suchet der Stadt Bestes. Das wollen wir durch das Verkündigen seines Wortes tun, aber auch durch Mitgestalten des öffentlichen Lebens und Mittragen der geistlichen und sozialen Verantwortung hier in der Stadt. Und das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir nicht nur für uns da sind, dass wir nicht nur für uns gut genug sind. Dieses kuschelig warm ist sehr schön, schönes Haus, sehr toll. Aber dass wir diese Liebe, mit der Jesus uns erfüllt hat, dass wir sie wirklich nach außen bringen, raus aus der Komfortzone. Wenn wir doch wirklich der Meinung sind, dass Jesus der einzige Weg ist zu Gott, dann sollten wir alles, was an uns ist, mit den Möglichkeiten, die wir haben, und unsere Väter hatten ganz andere Möglichkeiten, die haben auch viel gemacht. Aber dass wir heute mit diesen Möglichkeiten, die wir haben, das Evangelium an den Mann bringen, das wünsche ich mir sehr. Zum Schluss ein ermutigendes Zeugnis. Ich bin ja bei der Feuerwehr so viele Jahre und beim letzten Gottesdienst in Dahlheim kam ein junger Mann auf mich zu. Und wir kamen ins Gespräch, Er sagt, ja, ich bin jetzt auch bei der Feuerwehr. Er ist Christ einer anderen Gemeinde hier im Arbeitskreis und fühlte sich sehr motiviert, auch zur Feuerwehr zu gehen, Leute kennenzulernen und eigentlich auch das Evangelium weiterzugeben. Eine gute Möglichkeit, möchte an dieser Stelle Werbung machen. Er hat es gemacht und erzählt seine Erfahrung. Er sagt, ich habe niemandem gesagt, dass ich Christ bin und bin da einfach mal so reingerutscht, habe die Grundausbildung gemacht und irgendwann haben sie einen Einsatz gehabt oder eine Übung besser gesagt. Der hat länger gedauert und da mussten sie sehr weit zu Fuß gehen. Da kam der Einsatzleiter, der Löschzuggruppenleiter, so heißen die da, und sagt, du, lass uns mal ein bisschen reden, ich kenne dich noch gar nicht so gut, wo kommst du her, was machst du denn? Und sie kamen ins Gespräch und irgendwann mal sagt er, der Einsatzleiter, der Löschzuggruppenleiter, so heißt er, du, kennst du Heinrich Friesen? Wow, er hat damit gar nicht gerechnet. Aber irgendwie hat der Feuerwehrmann in ihm etwas entdeckt und hat es mit mir verbunden. Ja, jetzt war der Moment gekommen, wo er sich outen sollte. Ja, ja, sagt er, kenne ich. Ja, wir sind nicht nur eine Gemeinde. Nee, nee, wir sind so ein Arbeitskreis und daher kennen wir uns. Und dann sagte der Feuerwehrmann Folgendes. Er kommt immer wieder hier, Wasser zu holen an der Pumpe. Er ist ein Landwirt und manchmal kommt das auch so, dass er sonntags hier in der Zeit, wenn wir alle so zum Gottesdienst kommen, er sein Wasser hier holt. Und er sagt, weißt du was? Ich kenne die Gemeinde nicht. Ich kenne nur Heinrich Friesen, sonst kenne ich keinen. Aber es ist spannend zu sehen, wie Leute aus allen Himmelsrichtungen hier in dieses Gebetshaus gehen. Und wenn ich sehe und ihre Augen schaue, dann haben die etwas, was ich auch will. Dieser junge Mann, der in den Feuerwehr eintrat, der hat mir das erzählt, ich habe mich riesig gefreut, liebe Gemeinde. Diese Liebe, die wir haben, die können wir nicht verstecken. Und das hat der fremde Mann in euch gesehen, während ihr aus allen Richtungen hier in den Gottesdienst strömt. Und ich wünsche, dass wir genau das hier in Lichten noch viel mehr passiert. Dass wenn die Menschen uns kennenlernen, dass sie in uns etwas erkennen, so wie es auch in Kinderbotschaft gehört haben, diese Liebe, mit der wir beschenkt worden sind, dass sie weitergeht. Paulus schreibt an die Korinther so seine Abschlussrede und er schließt mit diesen zwei Versen. Und damit möchte ich auch schließen. Seid wachsam, steht fest im Glauben, zeigt euch mannhaft und stark. Und Vers 14 ganz besonders habe ich hier dick unterstrichen. Alles, was ihr tut, soll von Liebe bestimmt sein. Das ist mein Wunsch an die Gemeinde und, wenn du so willst, mein Vermächtnis. Amen.